Okay, wir wollen heute Abend uns ein bisschen über ein Thema noch am Jahresschluss Gedanken machen, von dem ich denke, dass es immer wieder Leute betrifft, dass es uns immer wieder betrifft, dass es ein Thema ist, was uns sehr, sehr stark auch binden kann, rausreißen kann aus dem, was Gott mit dir und mir machen möchte. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das selber schon erlebt. Du merkst, du willst predigen und irgendwie siehst du schlecht und du begreifst, dass du deine Brille noch nicht auf hast. Und dann holst du sie und setzt sie auf und siehst alles viel klarer. So, ich möchte darüber sprechen, über den Umstand, du hast einen Fehler gemacht, der Folgen hat. Du hast vielleicht Gott in irgendeiner Weise nicht gehorcht in einer bestimmten Sache. Du spürst in dir und um dich herum die Konsequenzen. Oder du hast versagt an einem bestimmten Punkt, wo du eigentlich feststehen wolltest, durchbrechen wolltest, stark sein wolltest. Und dann hörst du plötzlich eine Stimme tief, tief in dir drin. Uli, du bist soweit? Du kannst es ja vielleicht mal anmachen. Nee, ich mach das mal da. Das muss mal. Der braucht immer einen Tritt, der Kerl. Die böse, böse Technik. Jetzt kommt er, gell? So, ich nehme das mal an, nicht? So, du machst einen Fehler, der Folgen hat, und das ist die Stimme, wie ich schon gesagt habe, die dir sagt, zum Beispiel, du schaffst es doch nicht. Lass es doch sein. Hör auf, dich abzustrampeln. Du bist ein Versager, du bist ein Loser, du bist das Allerletzte. Was kann Gott denn mit dir schon anfangen? Oder das ist die Stimme, die sagt, du bist halt einfach viel zu schlecht und zu mies. Oder die Stimme, die dir sagt, du bist doch viel zu schwach. Du bist viel zu ungeistlich. Außerdem gibt es viel bessere als dich. Du bist ja eh immer nur ein Loser. Und außerdem bist du bei dem, was dir passiert ist und was du gemacht hast, viel zu weit gegangen. Jetzt ist Schluss. Wenn du mal so ein bisschen auf das schaust, ich denke, wir verzichten jetzt mal auf das Handhebe-Hochspiel, dass wahrscheinlich viele sagen würden, okay, das habe ich in der einen oder anderen Weise erlebt. Und was du dann merkst, ist, dass diese Dinge rauben dir Energie, rauben dir Kraft, rauben dir Freude am Vorwärtsgehen, reißen dich zum Boden. Und ich möchte dir eins ganz klar sagen, das ist nicht die Stimme Gottes. Ja, das ist auch nicht der liebe Gott hier. Es ist die Stimme des Feindes Gottes, des Widersacher Gottes. Und seine stärkste Waffe ist, sagt uns die Bibel, ist die Lüge, ist die Einschüchterung und ist Verdammnis. Verdammnis auf Menschen zu legen. In Sacharja im Alten Testament, Kapitel 3,1, gibt es diese wunderbare Textstelle, wo der Prophet im Geist in den Himmel schaut und er sieht dort in den himmlischen Örtern den Hohenpriester Jeschua stehen neben dem Herrn. Und da heißt es, und er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von Jeschua stand der Satan und wollte ihn anklagen. Da sehen wir, dass das Werk des Widersachers Gottes ist Anklage. Der Teufel ist der Uranklager, der Chefankläger, der Hauptankläger. Er klagt an. Und was wir, wenn wir über Anklage und Verdammnis sprechen wollen, verstehen müssen, ist, dass Anklage ja nicht einfach nur etwas aus der Luft gegriffenes ist. Anklage hat sehr oft mit ganz realen Punkten zu tun. Der Teufel wird dich niemals anklagen für etwas, was du nicht getan hast. Er wird dich immer anklagen für das, was du getan hast. Das ist das Schlimme. Die Frage ist aber, wie reagieren wir darauf? Und wie werden wir damit fertig? Und ich habe den Eindruck sehr stark gehabt, dass wir heute ein bisschen darüber nachdenken sollten, dass wir diese Macht der Verdammnis erkennen, sie enttarnen und sie aber auch unterscheiden von dem erziehenden Handeln Gottes an uns. Es gibt doch ein erziehendes Handeln Gottes an uns, das hat nichts mit Verdammnis zu tun. Ja. So, und da müssen wir sehr sauber trennen und unterscheiden. Wir wollen uns einfach mal ein paar Fragen stellen. Was ist Verdammnis? Verdammnis ist Anklage ohne einen Ausweg. Verdammnis hat das eine Ziel, dich in eine Sackgasse zu treiben, aus der es keinen Weg mehr gibt. Und Verdammnis bringt dich an einen Punkt, wo du die Konsequenzen deines Handelns siehst. Aber weil du keinen Ausweg siehst, brichst du eigentlich unter diesen Konsequenzen innerlich zusammen. Verdammnis gibt dir zum Beispiel auch keine Hoffnung auf Besserung deines Zustandes. Verdammnis bringt dich in der Regel an einen Punkt, wo sie dir sagt, so bist du und so warst du schon immer und so wirst du auch schon immer sein. Und jetzt hast du auch die Konsequenzen zu tragen. So, Verdammnis ist gewissermaßen auch eine Festung von Hoffnungslosigkeit. Und damit drückt sie uns auch auf den Boden. Die nächste Frage, die wir uns stellen, wieso gibt es eigentlich Verdammnis? Was bezweckt der Widersacher Gottes? Wir haben gehört, Verdammnis kommt nicht von Gott. Gott verdammt dich nicht. Das ist der Feind Gottes. Warum tut er es? Und die Antwort ist recht einfach. Die Aufgabe von Verdammnis ist es, dich aus dem Weg deiner Berufung und Bestimmung zu stoßen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigtserie Komm in deine Berufung. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Paulus sagt, wir sind in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jeder von uns hat eine Bestimmung zu erfüllen. Jeder von uns ist von Gott mit einer potenziellen Berufung ausgestattet. Die Kraft, die Power, die Fähigkeiten liegen dazu bereits in dir. Und du lebst dafür, dass diese Fähigkeiten in dir freigesetzt werden und dass du in deine Lebensberufung reinkommst. Und ich habe schon mal gesagt, die Lebensberufung ist nicht zwangsläufig Pastor, Priester, Nonne oder Mönch zu werden, sondern das kann ein ganz säkularer Beruf sein, Geschäftsmann, das kann sein, dass du Angestellter bist, Krankenschwester, Erzieher, DJ oder Koch oder was auch immer. Aber Gott hat eine Bestimmung für dich. Und in dieser Bestimmung wird sich das Maximum deiner Talente, die Gott in dich reingelegt hat, entfalten. Wenn du diese Bestimmung mit Gott zusammen angehst, wird Gott innerhalb dieser Bestimmung auch das Maximum an Herrlichkeit aus deinem Leben rausstrahlen lassen können, so dass du andere Menschen auch effektiv mit der Gegenwart Gottes berührst. Missionarischer Lebensstil ist nicht etwas, das es ausgebildete Missionare gibt, die das Christentum irgendwie verbreiten sollen, sondern jeder Christ sollte durch sein Leben ein Zeugnis dafür sein, dass es einen lebendigen Gott in der Welt gibt. Jesus hat gesagt, ihr seid eine Stadt auf dem Hügel, die so hell leuchtet in der Nacht, einfach nicht übersehen werden kann. So, wenn unser Leben mit Gott funktioniert, dann wird Gott in unser Leben Herrlichkeit bringen und diese Herrlichkeit wird anderen Menschen nicht verborgen sein. Das sind zum Beispiel Dinge, wie wir sie vorhin hier auch gehört haben, die einfach passieren. Und du berührst Menschen. Und manchmal, oder was heißt manchmal, ich bin mehr und mehr überzeugt, dass wir Menschen viel effektiver berühren, wenn wir als Christen ein authentisches Leben draußen leben, als dass wir sie vielleicht verkrampft in den Gottesdienst schleppen und hoffen, dass sie der Pastor, der Prediger, der Pfarrer oder wer auch immer da quatschen tut, mit dem Holzhammer erschlägt und sie zu Christen macht, ja? Ich glaube, das ist die höchst ineffizienteste Methode überhaupt. In Deutschland sowieso. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Die Deutschen denken viel und dann dichten sie viel dazu. Aber sie denken und sie gucken und ich finde das auch gut. Ich habe mit Christen früher nie was zu tun haben wollen, weil sie für mich alle Schwächlinge und Heuchler waren, ja. Und Gott hat seinen Weg mit mir gehabt. So, und der Teufel möchte versuchen, dich aus deiner Berufung zu drängen. Wenn du nicht in deiner Berufung bist, dann bist du auch nur noch ein Schatten deiner selbst. dann lebst du nicht in dem Leben, das Gott für dich zubereitet hat. Dann lebst du irgendwie ein zweit- und drittklassiges Leben. Und dieses Leben ist kein Zeugnis für die Menschen um dich herum. Weil da gucken die Menschen dich höchstens wehleidig, mitleidig an, sagen, naja, weißt du, du glaubst zwar an Gott, aber ich meine, ich muss dafür sonntags nicht früh aufstehen oder abends mir noch eine Predigt anhören, da geht mir es doch besser. Ansonsten schau doch dein Leben an, wo geht's dir denn besser als mir? Okay? So, und in der Berufung sein heißt, ein erfülltes Leben zu führen. Wir werden das nachher noch feststellen. Verdammnis schmeißt dich aus deiner Berufung raus. Weil Verdammnis sagt dir, du wirst das sowieso nicht schaffen. Du bist es doch gar nicht wert, sowas zu tun. Du hast doch gar kein Recht darauf. So wie du bist. Und was machst du? Du klappst deine Flügel, die du so kühn gespannt hast, ein und setzt zum Sturzflug in die Durchschnittlichkeit an. So, und das ist das Ziel des Teufels, dich aus deiner Lebensberufung durch Verdammnis rauszudrängen. Wie funktioniert Verdammnis ganz praktisch? Es gibt zwei Wege, die ich festgestellt habe. Das ist einmal der Mund anderer Menschen. Andere Menschen reden über dich negatives Zeug, fällen ein negatives Urteil über dich, über deine Leistung, über das, was du bist, wer du bist. Und das sind Pfeile, die sitzen ganz schön tief. Ne? Da ist ein schönes Bild, ne? Jeder gibt dir ein Minus. Neulich hat mir mein jüngster Sohn erzählt, er war irgendwo unterwegs. Da hätten ihn so Mini-Gangster angemacht. So, verstehst du, so Schwörer. Weißt du, ich schwöre, ey, du voll krass, du. Da hat der eine zu ihm gesagt, ey, du bist voll der Minus-Kolleg, gell? Du bist der Minus-Kolleg. Ich muss dich so denken, hier null, ne? Kommt einer zu dir her und sagt, du bist voll der Minus-Kollege, ne? Und so kommt der Teufel auch und sagt dir, hey, du bist voll der Minus-Kollege, ne? In den Augen Gottes. So, da Menschen kommen und sagen dir, du bist der Minus-Kollege, ne? Das Schlimme ist, dass sich Menschen oft gar nicht bewusst sind, dass sie selber missbraucht werden, dieses Werk an dir oder an mir zu tun. Oft sind es Menschen, die sind total überzeugt, dass das, was sie sehen, die Fehler, die sie im anderen sehen, dass die richtig sind. Sie denken noch, sie helfen dem anderen oder sie meinen, sie tun Gott einen Gefallen damit, indem sie das Untaugliche und Schlechte brandmarken und öffentlich sichtbar machen. Oder sie meinen, durch dieses pure Herauskehren von irgendwelchen Schwachheiten könnte man schon eine Situation insgesamt verbessern. Aber das Problem ist, dass es oft so nicht funktioniert. Es funktioniert überhaupt nicht, wenn du zum Beispiel eine Schuld nur anprangerst, aber keine Lösung anbietest. Wenn jemand nur sagt, ja, du bist ja echt voll der Loser, du packst es doch gar nicht. Hey, guck dich doch mal an. Und wie ihr das macht, ist doch das Allerletzte. Ihr seid doch voll die ungeistliche Gemeinde hier, wie ihr da rumhockt und auf Stühlen anstatt auf Kirchenbänken, ja, und dann habt ihr da so merkwürdige Bands hier. Ne? So alles nur negativ. Keine Lösung. Es gibt eine gute Geschichte. Im Johannes Kapitel 8, Vers 2. Und früh morgens kam er, Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? So, hier siehst du so diese Verdammnis richtig schön in Aktion. Fakt ist, die Frau ist wirklich beim Ehebruch erwischt worden. Ja? Jesus sagt ja nicht, hey, ihr faked darum, ihr habt das inszeniert. Sie ist erwischt worden. Das ist das, was ich dir eingangs gesagt habe. Verdammnis funktioniert nur, wenn du ja auch wirklich was ausgefressen hast oder dir was schiefgelaufen ist. Ne? Aber das Üble an der Verdammnis ist, es ist kein Ausweg. Und was sie hier sagen ist, Ehebruch, Mose hat uns geboten, steinigen. Wo war der Ausweg? War kein Ausweg. Wir haben sie erwischt, jetzt ist sie dran. Das ist das Gesetz, das ist die Härte des Gesetzes, es gibt scheinbar keinen Ausweg. Und das ist der Weg, wie Verdammnis auch funktioniert. Du hast in der Tat einen Fehler gemacht, ein anderer adressiert diesen Fehler in dir und er hat auch sogar recht damit. Das einzige Problem ist, es gibt keinen Ausweg für dich. Der, der das adressiert, schafft keinen Ausweg für dich. Er gibt dir keine Aussicht auf Besserung. Und wenn du hier in dir selber nicht fit bist, dann greift diese Verdammnis voll. Du beginnst das zu akzeptieren, du sagst, ja, es stimmt, ja, ja, ich habe den Tod verdient. Hätte jetzt diese Frau bestimmt auch sagen können. Wir wissen, wie diese Geschichte hier ausgeht. Jesus durchbricht in unnachahmlicher Weise hier auch diese Selbstgerechtigkeit. Und wir sehen ja hier, wer gut gucken kann, ne, da sieht man auch diese Schriftzeichen hier. Jesus malt was in den Sand. Und viele Bibelausleger sind sich darüber einig, was Jesus da in den Sand gemalt hat. Wisst ihr, was das war? Die Sünden der Leute, die hier umherstanden und die diese Frau angeklagt haben. Hat wahrscheinlich Jesus hingeschrieben, ne? Lazarus hat geklaut. Matthäus, anderen Frauen nachgeguckt. Er, gecheatet, alles schön mit Namen, Datum vielleicht noch hinten dran. Ne? Und die waren wahrscheinlich total blass im Gesicht. Ne? Irgendwas muss ja passiert sein, denn einer nach dem anderen wirft plötzlich seinen Stein weg und läuft weg. Und Jesus sagt dann noch, wer unter euch ohne Schuld ist, der hat das Recht, den ersten Stein zu werfen. Jesus verniedlicht die Sünde nicht. Das muss man auch aufpassen. Wir haben immer so gern den Eindruck, ja, der Jesus hat jetzt 7 gerade sein lassen und hat mal beide Augen zugedrückt und hat an die Menschlichkeit appelliert. Wir steinigen doch heute niemand mehr. Ne? Darum ging es gar nicht. Jesus hat nicht 7 gerade sein lassen. Aber Jesus hat zunächst mal eins adressiert, er hat den Menschen klar gemacht, ihr habt doch alle Dreck am Stecken. Und ihr gehört doch alle irgendwo, irgendwie gesteinigt. Und wer ist unter euch ohne Schuld, dann könnt ihr ein Urteil vollstrecken. Jesus wusste auch, dass er eines Tages für diese Frau sterben würde. Ja? Jemand starb, nicht diese Frau, aber ein Urteil wurde vollzogen. Und Jesus wusste, dass das Urteil an ihm vollzogen wird. Deswegen konnte er das auch sagen. Aber das Entscheidende ist hier, er schafft einen Ausweg. Und hinterher fragte diese Frau, wo sind deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Die Frau guckt sich um und sieht, niemand ist mehr da und sie sagt, niemand. Und dann sagt Jesus, so gehe und sündige hinfort nicht mehr. Jesus kneift nicht nur die Augen zu, er befreit, er schafft einen Ausweg, aber er verniedlicht nicht die Schuld, aber er schafft den Ausweg. Besserung, gehe und sündige jetzt nicht mehr. Hör auf, so zu leben. Du bist heute davongekommen. Gott hat dich befreit. So, das Entscheidende ist, hier war ein Ausweg. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben einmal Menschen, die uns anklagen, ihre Stimmen, die in unsere Ohren reinkommen. Und der zweite Anklagepunkt, das ist in uns selber. Wir hören das und wir beginnen zu akzeptieren, was die anderen sagen. Dann kommt die Selbstanklage dazu. Du hörst, was über dich gesagt wird. Du bist schlecht, du bist ein Gauner, du bist untauglich, du bist blöd, du bist dumm, du packst es nie, du bist viel zu schwach. Du guckst an dir runter und denkst, dass es stimmt. Und was passiert? Du fängst an, in dir diesen Dingen zuzustimmen. Stimmt ja. Hat dir gar nicht mehr so Unrecht. Ich kann ja gar nichts dagegen sagen. Hat ja eigentlich recht. Ne? Es kommen so ein paar lasche Selbstverteidigungsversuche, aber der Pfeil sitzt tief in uns. Wenn wir ehrlich sind, merken wir, oh, wow, 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 wow. Und wenn wir hier nicht aufpassen, fressen wir diesen Köder. Wir schlingen ihn runter. Und wir fangen, ehe wir uns umsehen, sogar an, uns selber zu verurteilen. Ja, es stimmt. Ich bin eine absolute Null. So wie ich lebe, kann ich gar nicht erwarten, dass Gott mich segnet. So schwach wie ich bin, wieso sollte Gott mich segnen? Wieso sollte Gott mir in meinem Leben Erfolg geben? Ich kümmere mich ja gar nicht so stark wie ihn, um ihn, wie jetzt der oder der das tut. Wir fangen an, diese Dinge in uns reinzuziehen. Wir kommen in Agreement mit dem, was Leute von außen zu uns sagen. Und das ist der Moment, wo der Feind Gottes auch noch wartet, dass er in dir seinen Verstärker richtig gut aufdreht und dir noch viel mehr Dreck einflößt. Was eigentlich passiert, jeder Mensch von uns hat ein Gewissen. Gewissen ist eine sehr tolle Sache, das Gott uns gegeben hat, das uns einfach auch zeigt, wo wir es falsch machen. Der Teufel weiß, wie er unser Gewissen missbrauchen kann, gegen uns verwenden kann, indem er es beschwert, indem er es gegen uns richtet. Und so, unser Gewissen soll uns eigentlich zum Neuanfang führen. Warum Gott uns ein Gewissen gegeben hat, ein Gewissen ist dazu da, dass es dir zeigt, du hast jetzt hier an diesem Punkt Scheiße gebaut, du hast hier schlecht gehandelt, das sagt dir dein Gewissen. Aber dein Gewissen will dich nicht nur verurteilen, sondern will dich dahin bringen, es besser zu machen, einen Neuanfang zu wagen. Und wenn du das Evangelium verstanden hast, dann werde ich dein Gewissen auch immer zu Christus hinführen. Wenn dir das nicht klar ist, wer Jesus ist und was er getan hat, dann wird der Teufel dein Gewissen benutzen, um dich nach unten zu ziehen. Es wird zu einer Bleikugel an deinem Hals, die dich selber immer weiter runterzieht. Du wirst sagen, ja, das stimmt ja, das stimmt alles, ich bin so schlecht. Und du fängst an, dich noch selber zu verurteilen. Du sprichst dich selber schuldig und damit hast du dich vollkommen gefesselt. Und die Frucht der Verdammnis führt dann dazu, dass wir anfangen, unsere Ziele aufzugeben. Ich bin es ja doch nicht wert. Ich werde es ja doch nicht schaffen. Gott wird durch meine Gemeinde doch nichts schaffen. Ich bin ja so ein schlechter Pastor, ich bin so ein Versager, ich bin so ungeistlich. Ich tue nicht dies, ich tue nicht das, ich tue nicht jenes. Also warum soll ich mir eigentlich noch groß Mühe geben? Du kommst immer mehr in Frustration rein. Irgendwann werde ich euch mal im nächsten Jahr über die vier Quadranten, Zeitquadranten aufklären. Und dann kommst du vom Quadrant 2 in den Quadrant 4, wo du deine ganze Zeit, die du eigentlich für positive Dinge einsetzen könntest, nur noch für negative Dinge einsetzt. Du willst deinen Kummer ertränken, also vergeudest du deine Zeit nur noch, um deinen Kummer zu ertränken. Und die Spirale geht immer weiter nach unten. So, das ist das Werk, was Verdammnis tun kann. Gott hat eine Berufung und Verdammnis hat das Ziel, dich aus der Berufung zu werfen. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, wir alle hier, dass wir nicht auf den anderen Verdammnis legen. Auch wenn wir es manchmal gut meinen. Und es ist ein schmaler Grat zwischen Verdammen und in einer guten, positiven Weise zurechtbringen. Aber die Frucht der Verdammnis wirft dich aus der Bahn deiner Berufung. Und das ist das Schlimme. Und ich habe den Eindruck, dass einige da sind, die ihren Kurs, ihren Lebenskurs aufgegeben haben, weil sie in sich spüren, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, ich habe versagt, ich werde auch in Zukunft immer versagen, ich komme nicht an da, wo Gott mich haben möchte. Und damit hat der Teufel gewonnen. Der Teufel weiß, er kann dich nicht mehr aus der Hand Gottes reißen, er kann dich nicht mehr aus der Liebe Gottes reißen, aber er weiß, wenn er dich belügen kann und du seinen Lügen glaubst, dann kann er dich aus deiner Berufung reißen. Und wenn du effektiv in deiner Berufung bist, wird in unserer Stadt, in unserem Land, das Reich Gottes durch Christen effektiv gebaut. Und wenn wir nicht in unserer Berufung stehen, wenn wir unter Selbstverdammnis, Selbstablehnung leiden, was sind wir dann? Wir haben vielleicht noch so ein kleines Kreuz an einem Silberkettchen und dann tragen wir die Bibel wie so ein Grabstein, ne? Und das Gesangbuch wie den zweiten Grabstein. Wir haben ja gar keine, wir haben ja nur PowerPoint. Okay, dann nur die Bibel. Und dann schleichen wir so durchs Leben. Und wir sind ein abschreckendes Beispiel fürs Christsein, und kein positives Beispiel mehr. Ich hätte keinen Bock, in so eine Gemeinde zu gehen, wo so Typen rumschleichen. Überhaupt nicht. Okay, wie überwinden wir die Macht der Verdammnis? Das ist das Wichtige. Wie kannst du frei werden von Verdammnis? Ganz einfach, lern diesen Vers auswendig. Hebräer 10, 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seelen erretten. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Verdammnis geistig bekämpfen. Verdammnis ist negativer Glauben. Der Feind Gottes oder Menschen, die er missbraucht, flößen dir eine bestimmte Wahrheit über dich selber ein. Und die Entscheidung, die du treffen musst, ist: Glaube ich dieser Wahrheit oder glaube ich der Wahrheit, was Gott über mich gesagt hat? Und wir werden es nachher noch hören. Gott sagt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Glaubst du das? Und das hat was mit Glauben zu tun. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaubst du? Glaubst du das, was Gott für dich getan hat? Wenn du zurückweichst, es nicht glaubst, kann Gott an dir keinen Gefallen haben. Das heißt nicht, dass Gott dich hasst, aber Gott kann nicht mehr zu dir durchdringen, weil die Ebene, auf der du ihm begegnen kannst, auf der sich die Reichtümer, die er für dich erworben hat, die Rettung, die er für dich erworben hat, erschließt sich durch Vertrauen. Ich glaube der Lüge nicht, die man über mich sagt. Ich glaube dem, was Gott über mich sagt. Das ist deine Entscheidung, die du hier oben treffen musst. Und das ist eine Glaubensentscheidung. Und wenn du zurückweichst, hat Gott kein Gefallen an dir. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden. Das ist der Christ, der offensiv sagt: Ich weiche nicht zurück. Ich habe gesündigt, ich bin schwach gewesen, ich habe versagt. Aber ich weiß, dass Christus für mich gestorben ist, dass mir meine Schuld vergeben ist, dass Gott mir vergeben hat. Und ich nehme das jetzt an und ich gehe weiter in meine Berufung. Ich weiche nicht zurück. Ich lasse mich durch diese Anklagen nicht in den Rückwärtsgang reinbringen. David war so ein Kamerad, König David. Ne? Die Bibel sagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was geschah auf dem Höhepunkt seiner Karriere? Ehebruch, vorsätzlich, heimtückisch geplanter Mord, Vertuschung. Und Gott überführt ihn davon. Gott adressiert das knallhart und deutlich. Und David tut augenblicklich Buße. Er bereut, was er getan hat. Und lies mal den Bußpsalm 51. Wo er Buße tut und hinher sagt er so: Herr, und nun lass mich wieder die Sünder auf den rechten Weg führen. Da dachte ich, wow, das ist Selbstbewusstsein. Ne? Nach so einer Kanonade zu sagen: Und Herr, und jetzt lass du mich auch wieder die Sünder auf den rechten Weg führen. Der Mann hat Vergebung wirklich erfahren und begriffen, was Vergebung ist. Psalm 51. Okay. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Viele Christen möchten gerne spüren, dass Gott ihnen vergeben hat. Ich muss es fühlen, ich muss es doch fühlen. Und da muss so ein Gefühl da sein, jetzt muss ich so Erleichterung spüren, und die Sonne müsste jetzt auch am besten scheinen, genau auf mich. Ne? Und irgendwie müsste ich jetzt noch so Engelchöre hören. Und dann könnte ich glauben, dass mir vergeben ist. Aber das funktioniert so nicht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht und hört. Vergebung ist: Ich glaube und nicht ich fühle. Ich habe oft Müll gebaut, könnte meine Frau fragen. Gell? So, auch viel Vergebung, viel Gnade. Und wenn ich mich auf meine Gefühle verlasse, dann könnte ich oft manchmal keinen Schritt vor den anderen sitzen. Ich muss es glauben und nicht fühlen. Und wenn ich es glaube, dann gehe ich im Glauben auch vorwärts, weiter in meine Berufung. Ich lasse mich nicht aus meiner Berufung heraustreiben. Und ich gehe im Glauben weiter. Ich habe Projekte an den Händen, Dinge zu tun, die haben mit vielen Menschen zu tun, mit viel Geld zu tun. Und ich spüre das täglich, wie der Feind kommt und sagt, was, so ein Typ wie du glaubst, dass du durchkommst. Ha, wart mal ab, dieses Jahr werde ich dir das Knick brechen. Ja, und wenn du dann ranguckst auf dein Schwachheitsregister und wie schwächlich du da bist, und hier habe ich nicht so viel Zeit im Herrn gehabt, und da nicht, und dies nicht, und jenes nicht, dann kannst du einpacken, in die Kiste hüpfen, dich zunageln lassen und verschiffen. Du musst lernen zu glauben. Du musst lernen aufzustehen, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich schwach bin. Ich weiß, dass ich hier versagt habe. Ich weiß, dass ich hier nicht der Stärkste bin. Aber Gott hat mich berufen. Gott hat für mich bezahlt. Gott hat für diese und diese Schwäche und Schuld bezahlt. Und deswegen kann ich weitergehen und weitergehen und weitergehen. Und ich fürchte mich nicht. Ich habe keine Angst. Und ich lasse mich nicht zurückpushen und in die Ecke schubsen, weil ich weiß, dass meine Schuld bezahlt ist. Und dann hat Verdammnis keinen Raum mehr bei dir. Und das geschieht, indem du aus Glauben lebst. Glauben an das, was Christus für dich getan hat. Und nicht fühlen, was er getan hat, sondern glauben. Und es ist hart manchmal. In Offenbarung 12,10, diese wunderbare Verheißung. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie Tag und Nacht verklagte vor unserem Gott. Als Christus sich entschied, in die Welt zu kommen, war der Fall des Teufels besiegt. Eigentlich war sein Fall schon von aller Zeit her besiegelt. Aber spätestens als Christus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. In dem Moment war eins ganz klar: Der Teufel hatte jetzt keinen Zugang mehr in den himmlischen Örtern, um dich und mich anzuklagen. Da oben ist kein Verkläger mehr. In der himmlischen Dimension ist kein Verkläger mehr. Der Gott hört den Anklagen des Teufels über dir nicht mehr zu. Aber weißt du, wer da oben noch steht zwischen dir und Gott? Das ist Jesus. Wenn ihr auf Maintain Your Faith wart und habt die eine Predigt von Colin gehört, wir haben einen himmlischen hohen Priester, der sich immer da, nicht nur manchmal, immer da für uns verwendet. Und er ist es, der zur Rechten Gottes steht und nicht mehr der Satan. Er ist es, der ständig sein Blut vor den Vater hinhält. Und wenn mal eine Anklage ist, sagt Jesus: Hier, ich habe bezahlt dafür. Und Gott sagt: Ja, ich sehe das. Beständig steht er vor dem Vater für dich, für jeden Einzelnen hier im Raum, beständig. Egal, was es ist. Jesus sagt, alle Sünde, nicht einige Sünde oder manche Sünde, alle Sünde, jede Sünde, die du zu ihm bringst, mit offenem, ehrlichen Herzen, wird er dir vergeben. Und er setzt dich da wieder ein, genau da, wo du runtergefallen bist, und du kannst mit voller Kraft weitergehen in deine Berufung. Es ist nie zu spät. Das ist der Feind, der dir einredet, es ist zu spät. Es ist nie zu spät, umzukehren und zu sagen, und ich gebe hier wieder Gas, wo ich rausgefallen bin. Du hast immer noch eine Berufung, die auf dich wartet. Da ist immer noch eine Aufgabe, die Gott nur durch dich erfüllen kann. Und es ist Zeit, dass du wieder zurückgehst in diese Aufgabe, für viele von euch. Römer 8,1: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was heißt, in Jesus zu sein? Jesus sagte: Ihr in mir und ich in euch. Wenn du ihn angenommen hast, wohnt er in dir. Und Jesus sagt: Und nicht nur ich wohne in dir, sondern du bist auch in mir. Und wenn der Vater dich ansieht, dann ist es, wie wenn er mich ansieht, und ich bin sinnlos. Es gibt nichts Verdammliches mehr an dir. Natürlich bauen wir alle noch Mist. Natürlich versagen wir alle immer wieder. Aber Christus hat bezahlt, ein für alle Mal für dich, für immer. So, und wo immer du versagst, darfst du zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir, ich habe heute wieder daneben gelangt. Der Feind sagt mir, ich bin ein Loser, ich habe es nicht verdient, Pastor und Leiter zu sein, ich habe es nicht verdient, Hauskreisleiter zu sein, ich habe es nicht verdient, ein eigenes Unternehmen zu haben, ich habe es nicht verdient, für mein Unternehmen um Segen zu erbitten. Und Jesus sagt, dir ist vergeben. Und weil dir vergeben ist, bist du mein Kind. Und weil du mein Kind bist, hast du Anspruch auf den vollen, vollen, vollen Segen. Denn Christus ist gestorben für uns, damit der Reichtum Abrahams unter uns kommt. Gott hört dem Teufel nicht mehr zu. Gott erlaubt ihm keinen Zugang mehr zu ihm. Warum hörst du ihm dann noch zu? Warum leihst du ihm dann noch dein Ohr? Weil er ganz genau weiß, wir Menschen sind dämlich genug, ihm zuzuhören. Der Teufel weiß, dass in unseren Herzen eine Tendenz zum Unglauben und Kleinglauben ist. Und deswegen stellt er sich vor uns hin und bläst uns seinen Müll ins Ohr. Oder benutzt andere Menschen dazu. Der Teufel weiß ganz genau, dass wir jeden Tag noch Fehler machen, als Christen, als Kinder Gottes. Dass wir manchmal schwach werden. Aber Gott sagt, ich habe dir vergeben und ich werde dir vergeben. Was glaubst du also? Hör auf zu glauben, dass du Vergebung spüren musst. Hör auf zu glauben, dass du erst von Gott angenommen bist, wenn dein Leben vollkommen perfekt ist. Niemandes Leben wird vollkommen und perfekt sein. Dann hätte Christus nicht sterben brauchen. Dann hätte Gott nur sagen müssen, hey Jungs, da unten, gebt euch mal endlich ein bisschen mehr Mühe. Aber das hat Gott nicht gesagt. Sondern Gott jammerte es und er wurde Mensch, weil er wusste, dass wir uns nicht selber retten können. Und wir sollten dieses Opfer nicht missachten, indem wir denken, ja, jetzt muss ich selber mal wieder ein Schübchen Kohlen auflegen. Okay? Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Die Gottlosen versinken im Unglück. Der Gerechte ist der, der an Christus glaubt. Und er fällt 7-mal und das heißt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Schluss, du bist raus, sondern 7-mal ist eine biblische Vollzahl, das heißt, er wird immer wieder hinfallen. Aber das Tröstliche ist, er wird immer wieder aufstehen. Die, die ohne Gott sind, versinken im Unglück. Warum? Weil sie diese Hoffnung in sich nicht haben. Auch Menschen ohne Gott leiden unter Verdammnis, ich kenne genügend. Aber sie können nicht glauben, dass ihnen vergeben wird. Sie haben keinen Anker, wo sie einklinken können. Und ihre Hoffnungslosigkeit zieht sie nach unten. Psalm 37, 23. Vom Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat gefallen an seinem Weg. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ihr kennt es mit den kleinen Kindern. Ne? Ich habe auch 2 Söhne großgezogen. Du mit ihnen losmarschierst so und dann torkeln sie und fallen und man zieht sie manchmal mehr hinter sich her, als dass sie selber laufen. Aber sie fallen nicht wirklich hin, weil du hast sie an der Hand. Dann ziehst du mal wieder und dann steht der kleine Kerl oder das kleine Mädchen wieder auf seinen Beinen und weiter geht's. Er wird nie fallen, weil du ihn an der Hand hältst. Und das Wichtige ist nicht, er hält dich fest, du hältst ihn fest. Und weil du ihn festhältst und Gott hält dich fest, nicht du hältst Gott fest. Und viele meinen, sie halten Gott fest. Aber es ist Gott, der dich festhält und nicht mehr loslässt. Und deswegen wird Gott dafür sorgen, dass dein Schritt fest wird. Je älter du wirst mit dem Herrn, umso fester wird dein Schritt im Glauben, umso fester wirst du in deinem Charakter. Und umso größer wird der Friede in dir auch. Und Gott hat immer Gefallen an deinen Wegen. Und er ist es, der dafür sorgt. Und wenn wir hinfallen, dann verniedlichen wir das nicht. Dann ist Zeit zu bekennen, zu sagen, hey Gott, ich habe hier Mist gebaut. Dann ist auch mal Zeit, vielleicht zu jemand hinzugehen, mit dem ich irgendwie ein Problem gehabt habe, und sagen, bitte Giovanni, vergib mir. Oder ich bringe was in Ordnung, wenn ich irgendjemand Schaden zugefügt habe. Aber dann ist die Sache auch vor Gott bereinigt. Manchmal kann ich es nicht in Ordnung bringen. Dann darf ich es vor Gott sagen und ich darf annehmen, es ist vorbei. Aber wenn wir es nicht tun, wenn wir es abstreiten, dann stürzen wir uns in unsere Selbstmitleidpartys. Die feiern wir dann exzessiv und die Abwärtsspirale geht los. Selbstablehnung, Selbstmitleid. Ach, ich Armer. Ach, ich Armer. Wir hoffen, dass vielleicht irgendjemand kommt und uns streichelt, aber das ist nicht der Weg. Bekenne dein Versagen vor Jesus, empfange im Glauben deine Vergebung und dann steh auf, schüttel dich und dann geht's einfach weiter. Punkt. Guck nicht mehr zurück. Wir schauen nicht mehr nach hinten. Deine Zukunft ist vorne. Was gestern ist, kannst du nicht mehr beeinflussen. Du kannst aber heute beeinflussen, was morgen sein wird. Deswegen heißt es, mein Gerechter wird aus Glauben leben, nicht aus Gefühl leben, aus Glauben leben. Ich möchte noch ein letztes Wort verlieren zum anderen Extrem. Wir sündigen, wir machen Fehler und dann kommt jemand und weist uns in guter Weise darauf hin. Oder Gott tut es durch diverse Aktionen. Und anstatt über das, was andere sagen, nachzudenken, ist das andere Extrem, wir ziehen die Verdammniskarte. Ne? Wir sagen, ja, du willst mich ja nur verdammen. Das weise ich zurück in Jesu Namen. Halt deinen Mund. Das ist das andere Extrem. Der Teufel ist mein Weltmeister, uns in Extreme reinzuspielen. Ne? Dieses andere Extrem, die Verdammniskarte zu ziehen, wo immer auch Korrektur auch nur nah ein bisschen an mein Leben rankommt. Sofort haben wir die Karte draußen. Halt! Du darfst mich nicht verdammen. Es gibt einen Unterschied zwischen verdammen und korrigieren. Verdammnis ist, ich klag dich an und ich lasse dir keinen Ausweg. Und ich sage, du bist ein Loser, du bleibst ein Loser und man hat es ja gerade wieder gesehen und bei dir ist doch alles verloren. Und du wirst schon merken, was du davon hast. Tschüss. Uff. Aber Korrektur ist, du schau mal, hör mal, hey, guck mal, ist dir nicht klar, das war falsch, das ist nicht gut gelaufen. Aber jetzt lass uns mal hinsetzen, wie können wir hier einen Ausweg finden? Wie kann ich dir helfen, besser zu werden? Lass uns darüber reden, wir müssen das Problem lösen, wir müssen an deinem Charakter arbeiten, aber lass uns, es gibt Wege, wie du dich verbessern kannst. Das ist keine Verdammnis, das ist keine Anklage, das ist Korrektur. Und das hat nichts mit Verdammnis zu tun. Vielleicht sind wir auch manchmal so derb drauf, dass uns jemand auch mal heftiger korrigieren muss. Das heißt, erstmal einen auf den Dötz geben. So dass mal richtig, wumm, hier, stopp, jetzt ist eine Grenze mal. Jetzt ist erstmal Schluss mit deinem Dienst hier und wir setzen uns jetzt mal hin und reden miteinander. Aber auch da ist wieder ein Ausweg. Ne? Wir setzen uns hin, wir reden miteinander. Lass uns nach Lösungen suchen. Das ist nicht Verdammnis. Im Psalm 141, Vers 5 gibt es diesen schönen Vers, der Gerechte schlage mich freundlich und weise mich zurecht. Das wird mir wohltun wie Balsam auf dem Kopf. Mein Haupt wird sich dagegen nicht wehren, doch ich bete stets, dass jene mir nicht Schaden tun. Der Gerechte schlage mich freundlich und weise mich zurecht. Es gibt ein freundliches Schlagen. Und damit ist nicht die freundliche Ohrfeige gemeint, Batsch, sondern da ist das freundliche Zurechtweisen gemeint, das Zurechtweisen in Freundschaft, wo du auch spürst, der andere hat ein echtes Interesse an mir und meinem Wohlergehen. Wir müssen manchmal aufpassen, manchmal sind wir sehr, sehr empfindlich im Inneren. Manche Leute haben eine Kindheit hinter sich, in der sie nur kritisiert wurden und sie sind gegen Kritik absolut aggressiv eingestellt. Und schon die leiseste Kritik, schon werden sie defensiv und fahren ihre Stacheln aus und sagen, ich lasse mich von dir nicht verdammen. Das ist eine gefährliche Situation. Du musst dich aus diesem Verhaltensmuster rauslösen. Dass wir uns nicht verdammen lassen sollen, heißt nicht, dass wir auch kritikunfähig werden sollen. Wir sollen kritikfähig werden. Ein Christ kann kritikfähig sein. Denn wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, angenommen bin und Gott ein hundertprozentiges Ziel mit mir hat, dann kann ich auch Kritik annehmen, weil ich weiß, Kritik wird mich nicht zerstören. Weil ich weiß, Gott wird mich nicht zerstören. Selbst wenn er mich vielleicht kritisiert und er hat eine heimlich böse Absicht dabei, muss ich keine Angst haben. Denn ich weiß, Gott ist auf meiner Seite und wird nicht zulassen, dass eine falsche oder böse Kritik mich zerstört. Wenn Gott mit mir ist, kann ich mich öffnen, auch für Kritik. Dann kann ich zuhören. Ich muss nicht Angst haben, meine Identität zu verlieren. Und deswegen, der Gerechte schlage mich freundlich. Er weise mich zurecht, das wird mir wohltun. Ich werde mich dagegen nicht wehren. Wenn es in Freundlichkeit, in Güte geschieht, wehre ich mich nicht dagegen. Doch ich bete stets, dass jene mir nicht Schaden tun. Hier haben wir die andere Seite wieder, ne? Wo Kritik zum Schaden wird, weil sie nicht mehr konstruktiv ist, sondern nur noch vernichtend und verdammend ist. Aber das spürst du. Du spürst, ob dir jemand einen Ausweg schafft, ob jemand an dein Wohlergehen interessiert ist, ob dich jemand fördern möchte oder ob jemand nur seinen Frust über dich auskübelt und dich dann damit alleine lässt. Paulus sagt im 2. Korinther 7,10, denn die von Gott ausgelöste Erschütterung bewirkt eine Reue, die uns zu ihm hinführt. Und wer sollte das bereuen? Nur die Erschütterung, die uns nicht zur Umkehr bringt, bewirkt den Tod. Also von Gott ausgelöste Erschütterung, das kann sein Knatschen in deinem Leben. Das kann sein, dass jemand mal in dich reinrennt und mal so richtig Tacheles mit dir spricht. Oder. Das bewirkt Umkehr, die zum Leben führt, die dich in deinem Versagen allein gelassen wirst. Das kommt nicht vom Herrn. Und ich möchte euch heute Abend ermutigen, verwechsel eins nicht mit dem anderen. Lass dich alle Zeit korrigieren. Aber achte drauf, wenn jemand zu dir spricht, ist da der Ausweg, ist da die Liebe. Und wo sie nicht ist, dann verschließ deine Ohren. Und sag, okay, ich habe dir zugehört, prima, du musst ja gar nicht ausfällig sein. Dankeschön für dein Wort. Aber für dich selber sagst du, das nehme ich nicht an. Ich gebe es meinem Vater. Mein Vater hat mir vergeben und ich gehe weiter. Und ich lasse mich durch niemanden abhalten. Ich möchte abschließen mit Römer 8, Vers 31. Was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der seinen einzigsten Sohn für uns hergegeben hat, warum sollte er uns dann nicht alles andere auch schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will uns noch verdammen? Christus Jesus ist hier, der für uns gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt wurde und der nun zur Rechten Gottes sitzt und uns dort vertritt. Amen. Lass uns aufstehen. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen, dass du uns dienst. Ich bete, dass du uns heute Abend frei machst von jeder Macht der Verdammnis. Und ich spüre, dass Menschen da sind und auf deinem Leben sind wie so Gewächshäuser. Und das ist eine giftige Atmosphäre drin, die dich runtergedrückt hat, die dich unten gehalten hat, die verhindert, dass du weiter in deine Berufung gehst. Und Gott möchte dich heute Abend freisetzen. Gott möchte dieses Gewächshaus, diese giftigen Gase heute Abend ablassen. Und ich möchte einfach mal bitten, lass uns die Augen geschlossen halten. Wir wollen nicht rumschauen. Aber wenn dich das betrifft, wenn du sagst, hey, ich bin unter Verdammnis geraten und ich spüre, mein Leben steckt irgendwo fest. Und ich möchte diese Verdammnis heute Abend loswerden. Dann heb einfach kurz mal deine Hand und ich möchte für uns alle gemeinsam beten. Ja, danke. Danke, viele Hände. Jesus, und du siehst jetzt diese Hände, Vater. Du siehst die Herzen, Vater. Und ich bete, dass du heute Abend kommst und diese Verdammnis wegnimmst. Heilige Geist, ich bete, dass du das Wort, das wir heute Abend hörst, lebendig machst in den Herzen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und Gott sagt dir heute Abend, du bist eine neue Kreatur geworden. Neues ist in dir geworden. Du bist in mir, in meinem Sohn. Und so gibt es nun nichts Verdammliches mehr an dir. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diesen Menschen zeigst, wie sehr du sie lieb hast. Dass du alles bezahlt hast. Und ich entlaste dich heute Abend von deiner Schuld, egal was du getan hast, egal was passiert ist. Und ich spreche dir heute Abend die Vergebung und das Heil Christi zu. Und das ist keine Spinnerei, die Bibel sagt uns das ausdrücklich. Wem ihr die Schulden erlasst, dem sind sie erlassen. Wem sie behalten werden, dem sind sie behalten. Und wir können das tun, weil Christus das getan hat. Und Gott hat für dich in Jesus bezahlt. Du bist frei. Egal, was du getan hast. Egal, wie sehr du versagt hast. Egal, wie lange du versagt hast. Du bist frei. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Abend jeden Einzelnen nimmst, den wieder da einsetzt, wo er aus der Spur seiner Berufung gestürzt ist. Wo aus der Bahn seiner Berufung gefallen ist, Vater. Ich bete, dass du das Joch der Verdammnis, der Anklage zerschlägst. Ich bete, dass du auch jetzt mit Heilung kommst, Vater, über alle Selbstanklage und Selbstablehnung. Möchte ich bitten, dass du das auch leise dich verabschiedest, wo du dich selber angeklagt hast, wo du selber gesagt hast, ich bin das und das und ich habe es nicht anders verdient. Ich möchte, dass du in einem leisen, stillen Gebet dich jetzt auch von diesen Aussagen innerlich lösen tust. Dass du dir selber diese Handschellen, diese Fesseln abnimmst. Und dass du dir das selber zusprichst, dass du eine neue Kreatur geworden bist in Christus. Dass nichts mehr Verdammliches an dir ist. Gott hat dich befreit. Gott hält dich nicht gefangen in Verdammnis. Also darfst du dich auch selber nicht mehr in Verdammnis halten. Sei jetzt frei in Jesu Namen. Vater, ich bete, dass du heute Nacht noch und morgen kommst, wirklich mit einem Geist der Freude. Vater, dass viele spüren, dass sie wieder durchatmen können. Dass wir wieder Hoffnung haben. Und ich möchte dir die Liebe und die Freundlichkeit Gottes zusprechen. Vater, und wir beten jetzt auch noch am Schluss, dass du uns auch frei machst, wo wir empfindlich gegen Korrektur geworden sind, weil wir vielleicht in unserem früheren Leben als Kinder so viel Schlimmes erfahren haben, nur niedergemacht wurden. Vater, wo wir oft, wenn wir Korrektur bekommen, sofort in Defensive gehen. Und ich möchte dich auch hier bitten, wenn das für dich zutrifft, dann gib ein kurzes Handzeichen. Ich muss es doch gar nicht mehr sehen, aber gib ein Handzeichen zu Gott. Vater, und du siehst die Hände. Vater, und wir beten, dass du auch jetzt da mit Freiheit kommst. Wir wollen korrekturfähig werden, Vater. Wir wollen in der Lage sein, gute Korrekturen in unserem Leben anzunehmen, sie zu empfangen. Sie ist lebensnotwendig, dass wir sinnvoll, planvoll weiterwachsen können. Niemand kann ohne Korrektur sein. Vater, wir wollen beten, dass du uns gute Menschen in unser Leben schickst, die uns in guter, liebevoller, klarer Weise korrigieren. Wir wollen eine Antenne entwickeln, Vater, für diese Menschen und beten, dass du sie uns heute Abend schenkst. Vater, wir wollen lernen, dass wir in dir Identität haben und nicht mehr in unserer Vergangenheit. Wir wollen erkennen, dass uns keine Korrektur mehr zerstören kann. Weil du Ja zu uns gesagt hast, ein für alle Mal. Deswegen müssen wir keine Angst haben, wenn uns jemand korrigiert. Vater, wir wollen erkennen, dass wir nicht mal mehr Angst haben müssen, wenn uns jemand missbräuchlich korrigieren will. Denn du bist für uns. Dein Ja zu uns ist unerschütterlich, Vater. Und niemand wird uns schaden können. Herr, so setz uns jetzt frei, in unserem Leben gute Korrektur zu empfangen. Um Menschen zu werden, die frei dastehen, frei durchatmen, die sich nicht mehr fürchten müssen, auch wenn andere etwas sagen. Und so danken wir dir jetzt am Ende, Vater, für deine unaussprechliche Liebe, deine Freundlichkeit. Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Opfer, das du für uns am Kreuz von Golgatha geschenkt hast. Danke, dass wir frei sind von aller Schuld, ein für alle Mal, Herr. Danke, dass du mit uns durchziehst. Danke, dass wir für dich herrlich sind, wertgeachtet und dass du uns angenommen hast. In deinem starken Namen, Jesus, beten wir und danken dir. So lass uns jetzt freudig von diesem Platz und von diesem Ort gehen. In Jesu Namen. Amen.